Hallo, ich bin Tinka vom Podcast Designermuschi. Demokratie ist sexy, weil sie Freiheit bedeutet. Die Freiheit zu lieben, zu leben und unsere Zukunft selbst zu gestalten. Doch sie ist kein Selbstläufer. Faschisten sind wie Rattenfänger. Sie locken mit einfachen Antworten, während sie dir heimlich die Menschenrechte, die Frauenrechte und die Zukunft deiner Kinder klauen. Wer sie gewähren lässt, wacht in einer Welt auf, in der Gerechtigkeit und Selbstbestimmung Geschichte sind. Gib der Demokratie deine Stimme. Geh wählen.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kurbel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zurück beim MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, es war lange her, dass ihr uns gehört habt, aber ja, ist nicht viel passiert, nur ein paar Transfers. Jetzt gibt es ein paar kleine Neuigkeiten und wir sind wieder am Start. Mit dabei, wie immer, die liebe Anne.
Schönen guten Tag.
Und der liebende, kränkelnde und badehausfreudige Daniel.
Was soll das jetzt heißen?
Was denn? Du hast ja vorhin so vom Badehäuser geschwärmt.
Ich habe nur gesagt, dass ich nachher Kingdom Come 2 weiterhin spielen werde, weil es gestern rauskam und ich diverse Räumlichkeiten aufsuchen werde.
Ja, sag ich doch. So, dann wissen wir jetzt darüber auch Bescheid und kommen jetzt zu unserer, ich würde mal sagen, transferreichen Folge. Aber es gibt auch kleine News zu einem bestimmten deutschen Kicker, der bald in der USA spielen wird, mit dem Anne sehr viel Spaß hatte. Und die NWSL hat auch noch ein bisschen was zu bieten. Dann würde ich mal sagen, bevor jetzt um die Transfers kommen, will ich vorneweg gleich mal sagen, dass es in den nächsten Folgen eine umfassende Kaderanalyse gibt. Also wir werden jetzt nicht so tief drauf einsteigen. Wir werden so das Wichtigste jetzt nennen und dann in den nächsten Folgen werden wir die Teams ein bisschen genauer beleuchten, wer neu dabei ist, wer weg ist, wer spielen wird, etc.
Wir können es ja so machen, wenn ihr da draußen Lust habt. Ich meine, wir werden uns natürlich primär mit unserem eigenen Team beschäftigen. Anne mit den Red Bulls, Vincent mit Sporting und ich mit meinen Sounders. Wir können ja uns noch ein weiteres Team raussuchen, wo wir glauben, dass das Team gut abschneiden wird.
Oder so unser Geheimfavorit.
Genau, ihr könnt euch ja einfach mal melden so und mal sagen, welches Team wir vielleicht auch noch ein bisschen genauer beleuchten sollten.
Ja, genau. Das auch. Macht es.
Oder ruhig. Welches Team ihr gern hören wolltet, weil es interessante Transfers getätigt hat. So wie ich jetzt gerade eben vor 5 Minuten frisch gesehen habe. Und damit fangen wir auch gleich an. Orlando City hat sich in Kroatien bedient und hat sich Marco geangelt. Unterschreibt einen DP-Vertrag, kommt von Hajnka Rijeka. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, war er in Europa bei Juve mal. Ich weiß jetzt nicht, ob es derselbe Spieler ist. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt keinen Quatsch. Aber ja, ich meine, den Namen kennt man vielleicht in Europa. Da hat man schon mal gehört. Im offensiven Mittelfeld ist er unterwegs. Ich glaube, ein ganz starker Transfer wird wahrscheinlich Facundo Torres ersetzen. Da vorne, den sie ja verloren haben vor der Saison. Sagt euch der Name was?
Nicht wirklich.
Gut, perfekt.
Also die Nachricht, Vincent, kam ja wirklich gerade frisch rein. Also,
wir sind brandaktuell.
Hätten wir 20 Minuten früher aufgenommen, hätte die Nachricht wahrscheinlich nicht reingeschafft.
Das wäre der Klassiker gewesen. Wir sind einmal auf der guten Seite.
Eben. Deswegen, ich meine, im neuen Jahr kannst du gut laufen. Tatsächlich ist es kein Unbekannter in Deutschland.
War der nicht sogar auf Schalke? Oder verwechsel ich das jetzt schon wieder?
Das wüsste ich gut, aber.
Dann vergiss es.
Was sagt denn Wikipedia?
Dann vergiss es.
Ich komme gleich zu dir nach Augsburg, Vincent. Wenn du dir nochmal irgendwie unterstellst, Schalker zu sein.
Oha.
Oder gewesen zu sein, ein ganz dünnes Eis.
Wieso, wo hat er gespielt?
Ja, Lüdenscheid Nord.
Ja, knapp daneben, ist auch daneben.
Okay. Er hat ein Spiel gemacht. Muss man Und 35 für die zweite. Nein, es ist tatsächlich gebürtiger Karlsruhe. Karlsruher heißt, er ist Partner.
Der Partner.
Ja, yep. Das heißt, uns vereint die Herkunft.
Aber nicht der Verein, wo man die Karriere vielleicht mal verbracht hat.
Wobei der wirklich hier das klassische Bingo hat in seiner Juniorenkarriere. Beziehungsweise generell eigentlich in ganz Bad Württemberg. Der hat Sandhausen, der hat Karlsruhe, der hat die TSG. Dann war er nochmal bei Karlsruhe und dann war er mal noch bei Stuttgart. Jetzt fehlt nur noch, dass er von Orlando nach Freiburg wechselt. Da hat er wirklich ein komplettes Bingo. Red voll.
Crazy.
Mit Teams aus
Baden. Aber die deutschen Teams waren dann mehr in seiner Jugend alle schon, oder?
Ja, deswegen habe ich dann gesagt, der einzige Verein, wo er aktiv gespielt hat, war Stuttgart. Da war die zweite. Und halt eben genannter Verein. Ebenfalls die zweite.
Okay, crazy. Wie alt ist der? Hast du es gerade auch da?
Der ist 2000er Jahrgang. Ich habe es gerade auch offen. Ich meine, Transfermarkt ist ja leider down, deswegen muss man sich mit dem Wikipedia-Artikel zufrieden geben. Ist 14. September 2000.
Doch noch so jung.
Heißt, der hat 23 Jahre seines Lebens in Deutschland verbracht. Wäre doch mal ein interessanter Gast,
wenn er Bock hätte.
Mal schauen.
Okay. Ja, ich hätte ihn jetzt tatsächlich ein bisschen älter
eigentlich. Was wird?
Ups. Aber gut, dann ist er noch im besten Fußballerhalter. Und mal gucken, inwiefern er dann Orlando weiterhelfen kann. So, dann komme ich mal gleich, um den Anfang zu machen, auf Kansas zurück, auf mein Team. Denn, ja, ob man es glaubt oder nicht, sie können auch Transfers, sie können auch Spieler verpflichten. Jetzt muss man denen nur noch beibringen, vielleicht defensive Spieler zu verpflichten. Wir haben halt nur 3 Offensive verpflichtet, aber Angriff ist die beste Verteidigung. So, zum einen kommt, was eine große Überraschung war tatsächlich, als neuer DP Dejan Jovilic von LA Galaxy, finde ich, ist ein richtig krasser Star-Transfer, war bei LA 2 Jahre jetzt unterwegs und hat richtig starke Stats gemacht, mit ihnen ja letztes Jahr auch MLS Cup Champion geworden, auch durchaus wichtige Treffer in den Playoffs und im Club sogar im Finale gemacht. Also ein richtig guter Kicker, man kennt ihn vielleicht, der war ja mal kurz bei der Eintracht. Ja, da bin ich mal gespannt. Polito hat ja den Verein verlassen, deswegen ist da vorne jetzt was frei. Und ich bin schon ein bisschen hyped auf ihn. Vielleicht schaffen wir es mit ihm, dass wir nur Drittletzter werden, statt Vorletzter. Meine große Hoffnung. Sonst hat man noch Griechenland leer gekauft mit Aris. Aris Tessa Testolo, ich kann kein Griechisch. Aber Aris heißt der Verein, das ist ein gelbes Logo mit schwarzen, mit einer schwarzen griechischen Mythologiefigur drin. Auf alle Fälle perfekte Beschreibung. Einmal Manu Garcia und dann hat man noch den Russen Shapi Suleimanov verpflichtet. Garcia ist als Zehner unterwegs, Suleimanov als Flügelspieler. Von dem her mal gucken, was die so reißen werden. Vor allem vom Gas her halte ich tatsächlich viel. Ist so, ich glaube, ein ganz guter Kicker als Zehner. Die Highlight-Videos sahen richtig geil aus und ich lasse mich mit Highlight-Videos hypen. Von dem her alles perfekt. So. Wie sah es bei euch, bei euren Teams aus?
Wir haben noch nicht über John Tockeln gesprochen.
Ja, der ist ja weg von euch.
Der ist weg, genau. Der ist jetzt in Deutschland, bei Kiel. Und ist damit jetzt, ich glaube, deren teuerster Transfer, auf jeden Fall der wertvollste Spieler vom Marktwert in ihrem Kader, hat jetzt auch schon 1,5 erste Begegnungen oder erste Partien in der Bundesliga gehabt. Aber er hatte gewisse Umstände mit dem Start, weil der ist im Sommer des letzten Jahres etwas, nennen wir es mal, passiert, was dann jetzt, als der Transfer verkündet wurde, in Deutschland ein bisschen hochgekocht ist, weil John Tockin scheint wohl, oh, wie erklärt man das am besten, er scheint gedanklich in gewissen Sphären unterwegs zu sein, in sehr flachen Sphären, könnte man auch sagen, solche Sachen wie, die Erde ist eine Scheibe und all solchen komischen Verschwörungstheorien, wie man sie viel in den USA liest und kennt. Und er scheint einer von denjenigen zu sein, weil er auf Twitter häufig solche Sachen gepostet hatte. Auch so ein paar Sachen, die schon auch noch in extremere Richtungen gehen. Das ist im Sommer des letzten Jahres schon öffentlich gemacht worden von Fußballfans. Ehrlich gesagt, ich hatte das nicht mitbekommen, aber das war auch vor allem so ein Ding, was wieder bei Twitter unterwegs war. Und ja, dadurch, dass er jetzt nach Deutschland gewechselt ist, ist es dann halt in Deutschland auch mal nochmal hochgekocht. Er hatte bereits im Sommer des letzten Jahres seinen Twitter-Account geschlossen, würde ich nicht sagen, weil er ist gar nicht mehr zu finden irgendwie. Also vielleicht hat er ihn komplett gelöscht oder er hat ihn versteckt, was auch immer. Auf jeden Fall kann jetzt nicht jeder sehen, was er da so bei Twitter postet. Bei Instagram hat er sowas nie gepostet, da macht er immer nur den Fußballkram.
Ja.
Aber du warst ja auch nicht so amused davon, Vincent, oder?
Nee, also ich mochte ihn eigentlich in der MLS echt gerne. Ich fand ihn guter Kicker, wirkte sympathisch, aber ja. Das hat halt einen faden Beigeschmack und find's schade.
Ja, aber vielleicht ist es, wie gesagt, also man kann sich jetzt drüber streiten, aber letzten Endes ist doch mir das persönlich, ich will nicht sagen egal, aber ja, es ist halt so. Also mir ist es wirklich gleich. Ich meine, was man natürlich drüber streiten kann oder wo natürlich ein paar gewisse Menschen drauf anspringen, ist, wenn es sagt, dass der Gender Day oder irgendwas am 1. April sein sollte, da das kann man natürlich kritisieren, aber ob der jetzt an eine flache Erde glaubt oder, keine Ahnung, an UFOs oder sonst irgendwas.
Ja, da waren, wie gesagt, schon auch Sachen dabei, die gingen auch genau in so eine Richtung, wie du es gerade schon angedeutet hattest. Also
ja, wie gesagt, du musst es kritisieren, du musst es auch ansprechen, aber die Verantwortlichen haben das ja auch bei seinem Transfer.
Ja, kurz danach. Beim Transfer selbst war das auch noch nicht so bekannt, sondern das ist dann in den Stunden danach hochgekocht.
Ich glaube, zwei Tage später gab es so ein typisches, inhaltsloses Statement halt.
Das Ding ist, die meisten, die sich drum aufregen, sind wahrscheinlich eh nicht mal Kieler, von daher.
Nee, ja,
wobei die Kieler Ultras haben auch ein Transparent hochgehalten gegen Tolkien. Dass die so einen Spieler nicht im Verein wollen oder so. Tatsächlich.
Der Vorteil ist natürlich, dass man jetzt gerade jetzt die Hoffnung haben kann, jetzt kommt er aus dieser amerikanischen Blase raus. Und kommt jetzt nach Deutschland, dass sich vielleicht sein Weltbild noch mal ein wenig verändert und er hoffentlich im Deutschunterricht auch dann erfahren wird, dass die Erde eben keine Scheibe ist und dass auch so ein paar andere Sachen nicht so ganz sind, wie er sie annahm. Weil wenn du halt erstmal in dieser Verschwörungstheoretiker-Szene unterwegs bist, dann setzt sich da, glaube ich, einiges in den Kopf. Aber wenn du dann mal in eine andere Szene rutscht, weil du in einer neuen Umgebung, in einem neuen Land, auf einem neuen Kontinent bist, vielleicht hilft es in der geistigen Entwicklung.
Vor allem im Flugzeug hat er bestimmt die Erdscheibe gesehen im Bildschirm, als es geflogen ist. Vielleicht hat es ja schon ein bisschen geholfen. Und Deutschland ist vielleicht auch ein Land, wo man, ja, wobei New York ja da auch schon relativ modern eingestellt ist, aber vielleicht auch ein Land, wo das Gender noch ein bisschen mehr wahrgenommen wird. Vielleicht akzeptiert es ja ein bisschen mehr. Man kann es nur hoffen. Mal schauen. Bin auch gespannt, was er dann auf dem Platz leisten wird, ob er dann da sein Potenzial abruft. Mal gucken, wird auf alle Fälle eine harte Saison mit Kiel. Ja.
Naja, würde er in Berlin spielen, wäre die Saison härter für ihn.
Wobei er zur Union fast besser passt, naja. Aber Anne, gab es sonst noch was bei den Red Bulls?
Oh, die hat noch 11 Milliarden Transfers. Unser einer der MLS-Wandervögel hat es jetzt zu den Red Bulls geschafft.
Fehlt nur noch Keita Mara?
Ja, es ist ja, also das Transferfenster ist ja noch auf. Ist ja alles noch möglich. Nämlich Raheem Edwards ist jetzt bei den Red Bulls. Finde ich, ist okay.
Ja, ist halt ein so typischer Kaderspieler.
Ja.
Er hat halt die MLS-Erfahrung, mein Gott, ja, wechselt halt gefühlt alles jedes halbe Jahr seinen Verein, aber
er bringt Erfahrung mit, kann man positiv sagen.
Mhm.
Es gab noch ein paar andere Transfers, aber ich weiß nicht, ob wir die eventuell beim letzten Mal auch schon besprochen hatten, da hatten wir ja auch welche dabei.
Wir hatten, glaube ich, Choupo-Moting und Hack, soweit ich weiß.
Ja, Hack hatten wir. Das hatten wir ja hier in unserem coolen Discord.
Ich glaube, es hackt.
Genau.
Verewigt.
Das hackt. Und ich, es gab doch noch mal irgendein. Ah, nee, es gab nur das Werner, Timo Werner-Gerücht, ne?
Stimmt. Ja, nee, dazu gibt es nichts. Es gibt auch ein anderes Gerücht, was ich ganz witzig finde, weil die Art und Weise, wie dieses Gerücht veröffentlicht wurde, sehr speziell ist. Wir kennen ja alle noch Sascha Kljestan, der ja bei den Red Bulls gespielt hatte. Natürlich auch bei LA Galaxy, aber eben auch bei den Red Bulls. Und dieser hatte vor einiger Zeit getwittert, dass er über Tom Bogert, dem MLS-Reporter, gehört hat, dass Tim Parker wieder zu den Red Bulls zurückwechselt, was ich durchaus begrüßen würde.
Der ist gerade bei Houston, gell?
Möglich. Und darunter kommentierte dann Dex McCarthy, dass er das bestätigen kann. Fand ich sehr witzig, dass da dass zwei ehemalige Spieler des Teams quasi ein Gerücht in die Welt setzen, dass ein anderer Spieler zurückwechselt. Mal sehen, ob es wirklich so eintritt, aber wenn es stimmt, nehme ich ihn.
Wahrscheinlich, nee, St. Louis spielt, ach, keine Ahnung. Aber
der hat ein paar Mal gewechselt jetzt.
Wahrscheinlich wollen die zwei einfach nur ihn da wieder sehen und Tim Parker wacht auf am nächsten Morgen und liest es und denkt sich so, ja, toll. So.
Verdammt, das habe ich gestern beim Saufen wieder unterschrieben.
Ja, genau. Ich gehe nie wieder mit den Leuten saufen.
Oh, immer die sickigen Bierdeckelverträge. Unglaublich.
Aber gut, dann machen wir ein kurzes Päuschen und nach der Pause wird dann ein bisschen was über seine Sounders sagen, was dort so passiert ist. Wir hören uns.
Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Ein junger Boxer mit dem Talent zum Star und ein manipulierter Kampf, der alles veränderte. Das sind die Zutaten für die neue Folge von Tatort Sport. Billy Collins Jr. verlor durch diesen Fight nicht nur seinen Lebenstraum, sondern auch sein Leben. Doch was geschah in dieser Nacht im Madison Square Garden wirklich? Was trieb die Beteiligten an und wie konnte ein solcher Skandal überhaupt geschehen? Hört rein in die neue Folge von
Tatort Sport. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord.
So, da sind wir wieder. Und ich hoffe, Daniel hat die Transfers des Santos im Blick.
Ja, fangen wir erst mit den Abgängen an. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob wir die schon in der letzten Folge hatten oder nicht. Aber ich glaube, nein. Und zwar haben wir uns ein bisschen bei Dallas bedient. Wir haben uns nämlich Jesus Ferreira geholt. Ist, glaube ich, kein Unbekannter. Genauso wie Paul Arriola. Und haben im Gegenzug natürlich was bezahlt. Und auch Leo Chu abgegeben. Ja. Leo Chu konnte sich eher weniger durchsetzen. Hatte natürlich gute Anlagen, aber gab Spiele auf der Position, die stärker sind. Deswegen ist das eigentlich in Ordnung. Wir haben gestern einen weiteren Innenverteidiger verloren namens Nathan. Wir haben unsere, ich will nicht sagen Vereinslegende, Vereinsikone, Raul Ruiz Diaz verloren. Ist vereinslos. Genauso wie Dylan Tevez. Ja, bei Raul Ruiz Diaz war es ja langsam das Alter. Gut, wir haben jetzt einen Jesus Ferreira, der 10 Jahre jünger ist. Ist halt ein super Deal. Also klar, er hat seine zweistellige Anzahl an Tore geschossen, aber mit 34, so alt, verletzungsanfälliger und so weiter. Und dann lieber frischen Wind holen. Wir haben noch einen Innenverteidiger geholt namens Ki-Hee Kim. Warum? Weiß ich nicht. Mal schauen. Und ansonsten halt von der zweiten Mannschaft noch ein paar kleinere, aber nicht nennenswerte Spieler.
Okay. Bist du bis jetzt zufrieden? Oder muss noch irgendwo was kommen?
Ich bin zufrieden. Wir haben Torwartposition. Ich glaube, dass Stephen Fry, obwohl unser Kapitän ist, dieses Jahr weniger Spiele machen wird oder immer mal wieder pausieren wird und dafür die Ersatzkeeper spielen werden. Und ansonsten, ja, einfach mal schauen, was wird.
Was wird. So, dann hätte ich mal gesagt, kommen wir zu Atlanta. Da ist ja auch einiges passiert. Die haben ja in den letzten Jahren immer verkauft. Jetzt haben sie mal das Gegenteil angewendet und eingekauft. Ich glaube, für knapp 13 Millionen ist von Middlesbrough Emmanuel Latte-Latt gekommen. Flügelspieler. Kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Weiß nur, dass er in der Championship in der zweiten Liga in England gute Stats hatte. Stolzer Preis auf alle Fälle. Bin ich mal gespannt, wie der einschlagen wird.
Ist er damit nicht sogar Rekordtransfer? Ich bin mir gerade nicht Atlanta? Ganz sicher. Von der MLS? Das war zumindest eine Überlegung, dass es passieren könnte, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Es stand dran, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, stimmt, doch, ja, doch. Ich glaube, da stand ein Rekord-Fee dran. Ich glaube, sogar League-Rekord-Fee. Also irgendein Rekord hat er gemacht, ja. Könnte sogar sein, dass es stark, krass, dass MLS noch keiner mehr als 13 Mille ausgeben hat.
Laut Transfermarkt sind es übrigens 21.
21?
Emmanuel Latte-Latt.
Oh, da war irgendein anderer Spieler mit 13, dann verwechsel ich es gerade. Okay, 21 ist crazy. Okay, krass. Ja, dann Rekordtransfer auf alle Fälle für die Liga. Mal schauen, was er leisten wird. Man wird dementsprechend viel erwarten von ihm. Und mich erinnert es gerade so ein bisschen an die erste Saison oder zweite Saison von Atlanta, als sie dann MLS-Champion geworden sind. Sie knallen ihr ganzes Geld immer punktuell für den Kader raus und dann performen sie mal richtig stark und dann tun sie ein, zwei Jahre wieder die ganzen Spieler versuchen abzugeben, abkaufen, an ein Scheiß-Team, nichts läuft und dann wieder Kohle reinpressen. Mal gucken, ob die Taktik weiterhin funktioniert. Auf alle Fälle haben sie auch eine Vereinslegende zurückgeholt tatsächlich. Mittlerweile schon 30 Jahre alt, aber ich glaube, dürfte immer noch richtig stark sein, vor allem für Atlanta, nämlich Miguel Almirón ist back.
Ist tatsächlich ein Spieler, ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut, 2019 ist Seifer gewechselt. Heißt, seitdem unser Podcast existiert, hat er nie in der MLS gespielt. Dabei crazy. Ist es ein Spieler, den man immer noch, auch wie gesagt, 6 Jahre danach noch mit Atlanta assoziiert.
Ja. Und der hat in der MLS halt schon was geprägt, vor allem damals mit Josef Martinez da vorne. Da gibt es auch diese legendäre Jubelpose, wo sie zu zweit so ein Herz formen.
Das war wirklich da, das so im Nachhinein, das ist wirklich, kommt mir so vor, als wäre es 10 Jahre her, aber dabei ist es halt wirklich nur so 8, 9 Jahre.
Man muss sagen,
8, 9, 10.
Die zwei waren halt damals schon Nonplusultra, also die haben da schon die Liga zerschossen, das war schon stark. Man konnte damals Atlanta nicht leiden, weil viel Kohle, neuer Verein und alles. Aber rückblickend betrachtet war es halt schon eine starke Leistung von beiden. Vor allem, wenn man bedenkt, was aus Josef Martinez nach seinem Kreuzbandriss geworden ist, ist er auch nur noch ein Schatten seiner selbst. Mal gucken, ob Almirón besser zurückkommt in der MLS. Ich gehe mal stark davon aus. Und dann könnte Atlanta tatsächlich gefährlich werden. Ich überlege gerade, ob die noch mal was hatten. Ich weiß nur, dass die nur offensive Spieler geholt haben, defensiv nichts. Aber Angriff ist die beste Verteidigung.
Die haben doch Brad Guzan im Tor, oder?
Ja, das reicht, ja.
Genau, deswegen.
Stimmt.
Aber also ich habe eine Theorie. Martinez wird jetzt unbedingt versuchen, wieder zurück zu Atlanta zu kommen. Wahrscheinlich wird er ihnen sogar Geld bieten, dass er wieder zurück darf. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, den Move von Atlanta verstehe ich nicht zu 100%. Wie viel haben die damals als Transfer für ihn bekommen gehabt?
Almirón?
Ja.
Über 20.
Ja.
Und die haben jetzt wieder so roundabout 10 Millionen Transfer gezahlt. Für einen 30-Jährigen. Also ich weiß nicht, ob das nicht eventuell ein bisschen zu viel ist.
Nein.
Und ob sie da wirklich so viel Gewinn jetzt mitgemacht haben. Also Gewinn in Anführungsstrichen natürlich.
Ja, Anne, du musst mal überlegen. Du holst dir einen Spieler auf der Position, wo du eher einkaufen musst. Und dann ist die Frage, holst du dir einen frischen Spieler oder holst du dir einen Spieler wie Almirón, wo du weißt, dass die Trikotverkäufe in die Höhe schießen würden?
Ja gut, die Trikotverkäufe sind das eine, aber für 10 Millionen Euro glaube ich nicht, dass sie Trikots verkaufen. Oder Dollar. Aber
also,
das Problem bei Atlanta ist, die müssen ja auf extrem vielen Positionen neu einkaufen, weil sie haben ja den halben Kader, sie haben drei Viertel des Kaders verkauft. Und dementsprechend brauchen sie halt irgendwie schon auch das nötige Kleingeld jetzt, um diesen Kader wieder wirklich belastungsfähig zu machen. Und dann holen sie sich dafür auch noch einen Almiron, der mittlerweile 30 Jahre alt ist. Und für 10 Millionen? Ich weiß, also ich vermag es nicht ganz zu beurteilen, ob er jetzt in England so erfolgreich war oder ob das eher so Mittelmaß war, sagen wir es mal so.
Also ich sag, du hast, also ich, so was ich mitgekriegt habe, ich habe ihn jetzt genau verfolgt, aber ich habe immer mal wieder drauf geguckt, er war solide. Es war halt Premier League, man hat schon gemerkt, das ist halt ein komplett, das ist die stärkste Liga der Welt, ist halt ein kompletter Unterschied zur MLS, aber dafür hat er sich solide geschlagen. Er war es aber auch nicht so dieser krasse Star, sonst wäre der schon längst weg gewesen bei Newcastle. Aber er hat solide gespielt und hat eigentlich auch fast immer Startelf gespielt. Von dem her, er hat seine gewisse Grundleistung gezeigt und ich glaube, er wird auch in der MLS wieder richtig gut abliefern. Er hat, wie gesagt, er hat in der stärksten Liga der Welt gespielt. Ich denke mal, da wird er noch was mitnehmen. Er hat fette Trikotverkäufe und Atlanta ist so ein Team, was ich jetzt letzter Zeit beobachtet habe. Die bauen nicht wirklich zukunftsmäßig auf, sondern die bauen immer hier und jetzt. Die bauen einen Kader auf, der muss in 1 bis 2 Jahren funktionieren und einen Titel gewinnen und danach werden wieder Verkäufe generiert. Und ich denke mal, dass die auch wieder mit dieser Taktik gehen und deswegen haben die einfach auf dieser Position sich einen guten Spieler geholt, wo sie wissen, was sie haben, wo sie wissen, okay, der ist jetzt in Europa nicht gescheitert oder so, sondern der war immer noch gut. Er hat Bock auf dieses Team, er fühlt dieses Team, weil er ja dort auch groß geworden ist und hat dort einfach einen Spieler, der funktioniert und der wird auch seine Tore in Vorlagen machen, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Du bekommst das Geld so gut wie wieder mit Trikotverkäufen rein auf alle Fälle.
Aber nicht 10 Millionen, auf keinen Fall.
Nee, aber du kriegst es trotzdem richtig gut wieder rein und wenn ihr Plan aufgeht und sie tatsächlich irgendeinen Titel holen, was auch immer, da gibt es ja in der USA mittlerweile genug mit Leagues Cup, Champions League, MLS, Supporters Shield, etc., dann denke ich mal, wird das Geld wieder reingeholt sein. Atlanta ist ein reicher Verein, die haben viele Spieler hergegeben, die haben dementsprechend auch viele Verkäufe gemacht, von dem her ist es jetzt nicht so, dass die auf dem Geld sitzen bleiben und die sich den schon leisten können, würde ich jetzt einfach mal so sagen.
Aber ich mache mal einen Guess. Die Problematik, die ich sehe, ist, wir hatten gerade eben den teuersten Transfer der MLS, der bei, was waren's, 20 Millionen oder so liegt? Nee, oder 13 Millionen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall.
Ich glaube, Daniel hat 23 gemeint oder sowas.
Auf jeden Fall
21,25.
Wissen wir jetzt, auf welcher Ebene quasi der teuerste Transfer der MLS-Geschichte stattgefunden hat, jetzt ganz frisch. Heißt also, ein Almiron mit 10 Millionen ist da auch definitiv im obersten Drittel dieser sehr teuren Transfers. Du erwartest von so einem teuren Transfer auch die entsprechende Leistung. Und
ja,
also,
die muss er zeigen.
Er muss der Superstar dieses Teams sein. Und da bin ich mir nicht sicher, ob er diese Anforderung erfüllen kann. Vielleicht finden sie einen anderen Spieler für weniger Geld, der diese Rolle übernehmen wird. Aber ich bin mir nicht sicher, ob er es ist.
Ich glaube schon. Er war es mal, wie gesagt, er hat keine Qualität verloren an sich und er ist jetzt frisch, glaube ich, 30. Es ist klar, er ist ein erfahrener Spieler, aber er ist jetzt auch noch keine 33, 35. Das heißt, er kann locker noch 2, 3 Jahre auf gutem Niveau spielen, wenn er sich dementsprechend fit hält und Bock hat. Von dem her, Atlanta hat das Geld. Das ist ein Verein, der ist reich, der hat das Geld, der kann sich diesen Transfer leisten. Und du hast einfach einen fertigen Spieler, der hat die Erfahrung, der kennt den Verein und ich glaube, der wird seine Leistung zeigen. Und man muss halt jetzt nur gucken, wie es defensiv weitergeht, weil defensiv braucht Atlanta meiner Meinung nach schon noch 1, 2 Spieler vielleicht. Aber offensiv sind sie ja fertig. Die haben im Mittelfeld auch noch ihren Mirandschub, der ja letzte Saison auch gut war, einer der wenigen Lichtblicke. Und der kann dementsprechend auch die Bälle füttern. Zu Latelat und Almiron und wer spielt da vorne noch drin bei Atlanta? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Naja, also ich glaube schon, dass es jetzt kein Fail wird, die ganze Sache.
Aber ich denke mal, da werden wir noch in unserer Kaderfolge noch genauer nochmal drauf eingehen und die Kader genauer analysieren. Vielleicht gibt es ja bis dahin noch Verstärkung. Schauen wir mal. Dann kommen wir zu Houston. Die haben vom Philadelphia Union deren Eigengewächs Chet McClellan geholt und haben dort, glaube ich, was Historisches gemacht, denn einen Only-Cash-Trade.
Die jetzt ganz neu sind.
Also gab es davor noch nicht, gibt es jetzt. Und Houston hat das angewendet und damit einen Chet McClellan verpflichtet. Eigengewächs war bei Philly in den letzten 2 Jahren auch Stammkraft eigentlich, hat sich stark entwickelt. Ein starker Spieler. Ich denke, er wird Caras Quiller ersetzen, der ja Houston verlassen hat. Wieso auch immer, fand ich jetzt überraschend. Aber er ist nach Mexiko. War ein starker Spieler, aber ich denke mal, McClellan hat auch seine Qualitäten und dürfte diesen Posten gut ersetzen.
Zu diesen Cash-Only-Geschichten, das ist tatsächlich jetzt ganz neu in dieser Saison, dass das möglich ist. Die MLS macht ja jedes Jahr, machen sie natürlich irgendwelche Veränderungen, die Teams jetzt machen können oder die jetzt vielleicht nicht mehr erlauben. Only auch möglich ist.
Genau. Also eigentlich mehr oder weniger relativ normale Transfers mit Ablöse. Aber man hält es halt noch unter dem Mantel-Trade. Dann gab es noch einen kostenspieligen Abgang, beziehungsweise für die Kassen von Columbus war es schön, nämlich 13 Millionen, vielleicht waren das die 13 Millionen, die ich vorhin gemeint habe und im Kopf hatte, aber für 13 Millionen haben sie Chuchu Hernandez nach Real Betis in die La Liga verkauft. Chuchu wollte ja schon immer nach Europa, beziehungsweise den Next Step. Letzte Saison hat er noch überraschenderweise bei Columbus verbracht. Jetzt ist es soweit. Ich denke, ja, er hat in der MLS alles erreicht, wurde ja Champion. Ist, glaube ich, ist er MVP gewesen? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber zumindest Torschützenliste war auch immer oben dabei. Ja, ich denke mal, er hat in der MLS so gut wie alles erreicht. Ich glaube, der Step nach Europa ist nachvollziehbar. Columbus hat gutes Geld bekommen. Mal gucken, was sie draus noch machen. Wenn sie als Ersatz holen, Stand jetzt ist noch nichts draußen. Aber ja, Betis bekommt einen guten Spieler. Mal gucken, wie er sich in der La Liga schlägt. Sportlich gesehen ist erstmal ein Verlust, aber ja, Columbus hat da noch ein bisschen Zeit, da einen guten Ersatz zu holen. Ich denke mal, sie werden da auch wieder einen DP verpflichten auf der Position. Macht da irgendwie so Sinn, als Spielmacher oder Stürmer vorne drin einen krassen Transfer zu holen. Ja, was sagt ihr dazu?
Erstmal, um die Frage zu beantworten, MVP war er nicht. Was er war, ist halt gut MVP schon, aber halt im MLS-Cup-Finale. Und er hat ja ein bisschen Erfahrung, was Europa angeht. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er in Europa kickt, sondern der war ja, also er hat ja die Top-Ligen in Europa durch mit La Liga und Premier League.
Ich glaube, der ist auch gar nicht so alt, oder? Er ist 27 oder so.
Der ist jünger als ich und du.
Oh, sogar. Oh, okay, noch so jung. Ja,
90er
also,
Jahre.
Dann,
der ist ja quasi noch gar nicht geboren.
Also tatsächlich hat er sogar schon indirekt auch in Deutschland gespielt, aber nur indirekt, mehr oder weniger.
Jetzt kommt's.
Ja, Mallorca. Dann bei Getafe, Bedford, das sind halt die drei Vereine aus Europe, die er durch hat.
Aber gut, wenn er Getafe halt auch schon gespielt hat, Mallorca, dann kennt er die Liga zumindest, dann ist es nichts ganz Neues. Gut, er ist auch Kolumbianer, also die Sprache beherrscht er sowieso. Von dem her, ja. Dann, was habe ich denn noch im Kopf? Jaden Nelson, genau, war auch noch so ein Transfer, der ist zu Vancouver gegangen. Der ist ja bei Toronto groß geworden aus der Jugend, war dort ein Jugendspieler, hat dann den Schritt nach Europa gewagt. Ich habe nur den Verein vergessen. Er war jetzt die erste Saisonhälfte, aber leihweise beim SSV Ulm in der 2. Liga, hat dort aber nicht viel gerissen, nur ein paar Kurzeinsätze. Die Leihe wurde jetzt abgebrochen und jetzt ist er zu den Whitecaps gewechselt, also wieder nach Kanada. ja, mal gucken, ob er da seine alte Form von Toronto zurückfindet, vielleicht sogar den Next Step bei Vancouver macht. Die haben ja, boah, das weiß ich jetzt gar nicht, haben die mit Gault mittlerweile verlängert? Das weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube mal schon, wird auf alle Fälle Sinn machen, wenn sie mit Gault verlängern, weil er den hier stärkste Spieler. Aber ich denke mal, ja, Vancouver ist da keine falsche Entscheidung. Nochmal den Step MLS, sich dort nochmal beweisen, dort nochmal seine Klasse nachweisen und mal gucken, was dort geht. Dann gab es noch einen City-Transfer, den ich nicht verstehe. New York City hat ihr Eigengewächs, McFarlane müsste es gewesen sein, zu Manchester City transferiert. Keine Ahnung wieso. Er war bei New York City nicht wirklich Stammspieler. Er hat manche Spiele von Anfang an gespielt, aber auch oft eingewechselt worden letzte Saison und wechselt dann jetzt gleich zu City, wo er eh fünfmal verliehen wird und dann landet er irgendwo wieder in der MLS wahrscheinlich am Ende. Keine Ahnung. Er gab letzte Saison auch erst sein Debüt für den New York City FC, also er spielt da noch nicht so lange. Anstatt sich zu festigen, ist er auch, glaube ich, erst 17, 19 oder irgendwo in der Range vom Alter. Ja, keine Ahnung. Wieso da man so früh wechselt? Geld, wahrscheinlich. Ja, sonst San Diego, genau, die haben auch noch zwei Transfers gemacht. Einmal Andres Dreier geholt. Ich glaube sogar, dass er DP wird. Dänischer offensiver Mittelfeldspieler, bringt jede Menge Erfahrung mit. Ich glaube, der hat in der Premier League und Serie A gekickt. Müsste im besten Fußballeralter mit 27, 28 sein. Und dann haben sie noch einen US-Nationalspieler geholt, nämlich mit Lucas De La Torre. Der kommt per Laie erstmal. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt gerade eine Option haben. Ich gehe mal stark davon aus, von Celta Vigo. Genau. Und was auch noch ein etwas größerer Transfer ist vom Namen her, Charlotte City FC hat sich Wilfried Zaha geholt. Jahrelang in der Premier League der Star bei Crystal Palace gewesen, dort auch Vereinslegende, wechselte dann zu Galatasaray, weil er den nächsten Step machen wollte. Und dort hat er dann irgendwie nicht mehr gespielt und kein Gehalt bekommen und ist jetzt erstmal zu Charlotte gewechselt in die MLS. Finde ich ein starker Step. Ich meine sogar, das ist eine Laie, aber es gibt die Option, dass Charlotte ihn fest verpflichten kann. Von dem her, ja, kann man da auch gespannt sein. Ja, habt ihr sonst noch irgendwelche Namen, die euch gerade einfallen?
St. Louis holt sich mal wieder einen Deutschen, Timo Baumgartl. Vertrag stand ja länger fest, also das ist ja schon länger bekannt, dass er dahin wechselt, aber jetzt ist es ja amtlich und jetzt ist er auch unter Vertrag bei den St. Louisiana. Spricht man nicht so aus.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch, Chicago hat auch noch zwei verpflichtet, zwei eher namenhaftere Spieler, aber da werden wir dann bei der Kaderanalyse genauer drauf eingehen. Da Transfermarkt down ist, weiß ich jetzt gerade die Namen nicht auswendig. Aber gut, mal gucken. Es ist Chicago, ich glaube, da ist wurscht, wer spielt, die würden sowieso scheiße sein. Dann hätte ich
haben
gesagt,
wir, wo du gerade Chicago erwähnst, ich weiß nicht, ich bin etwas kränklich, vielleicht habe ich vorhin nicht aufgepasst, aber haben wir den Neuzugang von Montreal erwähnt?
Stimmt, den gibt's auch. Oh, haben wir den schon erwähnt? Nee.
Ich glaube nämlich nicht. Fabian Herbers muss künftig vermutlich noch Französisch lernen.
Aber stimmt, aber wenn wir schon da sind, Montreal hat ja nicht nur einen Deutschen verpflichtet, sondern gleich zwei. Nämlich einmal eben, wie du schon sagtest, Fabian Herbers, aber auch Prince Owusu, der von Toronto nach Montreal kommt, ist ja auch Deutscher. Ja, wird ein bisschen mehr Augenmerk bei Montreal liegen diese Saison. Mal gucken, was die da zu leisten vermarkten. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir eine kurze Pause. Und sprechen danach noch mit Annes neuen Lieblingsstar in den USA. Und
wupp, wupp.
Den WSU, NWSL gibt es ja noch und ich glaube, wir haben noch zwei neue MLS-Coaches, die wir auch ansprechen müssen, ist mir gerade eingefallen.
Ich glaube, es gab ein richtiges Coach-Karussell. Darüber können wir noch reden.
Ja. Ich meine, wir haben da letzte Folge auch ein bisschen was angesprochen, aber wir können es ja kurz überfliegen. Also dann, bis gleich.
Hallo, ich bin Martin Tetzlaff vom Sportpodcast Plattsport. Am 23. Februar finden vorgezogene Bundestagswahlen statt. Und es ist entscheidend, dass du wählen gehst. Denn die Zeiten sind ernst und es steht viel auf dem Spiel. Antidemokratische Kräfte bedrohen unsere Freiheit. Wie zum Beispiel auch die Möglichkeit zu haben, einen Podcast wie diesen zu produzieren, den du jetzt gleich hören wirst. Damit wir weiterhin in einer freien und toleranten Gesellschaft leben können, ist es wichtig, am 23. Februar nicht zu Hause zu bleiben, sondern wählen zu gehen und einer Partei deine Stimme zu geben, die mit unserem Grundgesetz übereinstimmt. Es ist wichtig für dich und uns alle, dieses hohe Gut des Wahlrechts wahrzunehmen. Darum gib der Demokratie deine Stimme, geh wählen.
So, wir sind wieder zurück und ja, wir überfliegen mal kurz ein bisschen die neuen Trainer, denn insgesamt gab es jetzt 11 neue Trainer. Fast die halbe Liga. Von dem her können wir mal kurz drüber reden. Zum einen, Atlanta United hat jetzt mit Ronny Dela ihren neuen Trainer. Er war davor bei Al-Wahda in, ich glaube, das müsste auch Saudi-Arabien sein. Da davor war er eben bei New York City FC. Genau.
Oh, ich jetzt erinnere mich an dieses shirtlose Ding.
Ja, wo er so gefeiert hat.
Ja, da kommen Erinnerungen wach.
Ja, der legendäre Jubel, da gab es was. Dann, Austin FC hat Nico Esteves, der war davor Trainer bei Dallas, also wechselt innerhalb von Texas. Dallas hingegen hat Eric Quill verpflichtet. Er war davor Trainer in der USL Championship New Mexico United. Ist auch mal ein neuer, interessanter Ansatz, von der USL Championship einen zu nehmen. Dort habe ich tatsächlich auch Rückmeldung bekommen von einem ehemaligen Interviewpartner von uns, nämlich Nico Mattern. Der konnte mir ein bisschen was zu Quill sagen tatsächlich, weil er ihn schon trainiert hat. Und
Nico
Mattern
hat Quill trainiert?
Nee, Quill hat Mattern trainiert, so rum. Damals im College war sein alter College-Trainer eben und er war sogar letztes Jahr Co-Trainer bei ihm in New Mexico, also Mattern macht ja auch Trainerschein und hat sozusagen mit ihm zusammengearbeitet und sein alter Teamkollege Matt Watson ist jetzt sein Co-Trainer und ja, und dadurch hat er mir gesagt, er ist ein guter Trainer. Und er ist sehr gespannt auf ihn und er glaubt, dass er Dallas weiterhelfen kann. Von dem her sind wir da mal gespannt. Vielleicht können wir da auch noch ein paar Insider-Infos rausquetschen. Dann Chicago hat sich ja auch neu bestückt mit einem alten Bekannten, nämlich Greg Berhalter. War ja davor US-Nationaltrainer, wo es auch den einen oder anderen Skandal gab. Jetzt da ist er bei Chicago. Mal gucken, ob er den Verein weiterbringen kann. Wie gesagt, die Kaderanalyse werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge machen. Genau. Dann Inter Miami, den haben wir schon angesprochen. Javier Mascherano, ehemaliger Barcelona-Profi und Argentinien-Nationalspieler. Kennt natürlich diese diese Barcelona-Achse von Inter Miami. War davor U23-Coach der Männer in Argentinien. Dann New York City FC hat sich Pascal Janssen geholt. Der war davor bei, Ferencváros, spricht man die, glaube ich, aus. Dieser traditionsreiche Verein in Ungarn, die ab und zu Europa League spielen, kennt man bestimmt.
Es gibt also einen neuen Papa-Schlumpf.
Einen neuen Papa-Schlumpf, genau. wo man sagen muss, dass die Preseason, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, bis jetzt gar nicht so scheiße läuft. Unter ihm mal gucken.
Ja, aber Preseason dann, ist nichts. Also da kannst du ja gar keinen Wert drauf legen.
Also hat es wirklich keinen Wert drauf, dass Kansas gerade jedes Preseason-Match verkackt, sogar gegen Chicago?
Ja, ganz ehrlich, weil du probierst ja nur Dinge aus und nee, Preseason war schon immer wirklich komplett random. Wie die ersten drei Spieltage.
Dann haben wir noch eine Chance auf den MLS Cup.
Ja, gut. Auf jeden Fall. Naja, nee, Atlanta wird MLS Cup Champion, aber vielleicht können sie US Open Cup Champion werden oder so.
Ja, gut, da können wir Rekordsieger werden, wenn wir den mal wieder gewinnen. Dann Philly hat sich, den haben wir glaube ich auch schon erwähnt, Bradley Carnell geholt. Der war ja zuvor bei St. Louis City. Jahrelang waren sie ja unter der Leitung von, ich habe den Trainer schon wieder vergessen, wie hieß er denn? Jim Curtin. Jetzt wird mal frischer Wind. Ich glaube, war auch nötig bei Philly nach der letzten Saison. Schauen wir mal, ob sie zur alter Stärke zurückfinden. Ich fand Carnell bei St. Louis auch gar nicht so scheiße. Hab's nicht verstanden, wieso die ihn entlassen haben damals mitten in der Saison. War immerhin die erste MLS-Saison und die lagen irgendwo im Mittelfeld. Also, ja. Dann, wenn wir schon bei St. Louis sind, die haben sich mit Olof Mellberg an der Seitenlinie bestückt. Das ehemalige schwedische Nationalspieler. Hat davor noch keinen wirklichen Trainerposten gehabt. Ich glaube, IF Bromham Bjonkma, ich weiß gar nicht, ich meine zweite schwedische Liga, war dort aber auch nicht allzu lang, also noch nicht so viel Trainererfahrung. Mal gucken, was er in St. Louis dann auf die Beine stellt. Ich hoffe nicht viel, dann so ein Kansas von letzter Saison, das wäre mir ganz recht. Dann Bruce Arena ist auch back, ich glaube, den haben wir auch schon erwähnt, bei San Jose. War ja davor bei New England Revolution und ist dann im Bermuda-Dreieck irgendwo verschwunden. mal gucken, ob er jetzt in der Erdbebenregion mehr meistern kann. Immerhin kann er da durchs Erdbeben verschwinden. Also er lässt sich die Optionen gut offen. Dann Toronto hat sich Robin Fraser geholt. Der war davor Trainer bei den Rapids. Und ich meine, der hat bei den Rapids einen guten Job gemacht.
Auf jeden Fall.
Hat die, glaube ich, auch in die Playoffs geführt und das ziemlich erfolgreich. Jetzt muss er Toronto auf die Patsche helfen. Der nächste Trainer, der versucht Toronto aufzubauen, mal gucken, ob er es packt. Und Vancouver hat sich ja auch einen neuen. Die haben sich ja von ihrem Trainer Vito, der ja dort auch jahrelang trainiert hat, getrennt. Jetzt ist Jesper Sørensen dort Trainer, war davor bei Brøndby IF, traditionsreicher dänischer Verein. Ich kann jetzt nicht viel dazu sagen. Brøndby ist aber immer unter den Top-Teams in Dänemark, spielt auch international. Also ein bisschen was müsste er auf den Kasten haben. Ich würde jetzt mal sagen, kein schlechter, aber vielleicht hat er dort auch richtig verkackt, wer weiß. Aber so, das ist jetzt die neue Übersicht. Das waren die neuen Trainer aktuell an der Seitenlinie. Ich denke mal, es wird nicht mehr viel passieren. Von dem her, ja, schauen wir mal, was die so auf die Reihe bringen. Habt ihr irgendwas dazu zu sagen?
Nö.
Gut. Dann, Anne, jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsthema. Was macht der neue Lieblingsspieler bei LA Galaxy?
Ja, natürlich. Es geht um Nader Jimdou. Der Jimdoui? I don't know.
Jimdoui, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube auch. Der verkündet hat in einem Video, wo ich viel mit Skippen beschäftigt war, weil mich natürlich nur der LA Galaxy-Part interessiert hatte. Und er verkündete, sie ziehen jetzt nach LA. Und in das, also erstmal, sie reden gefühlt 8 Stunden. Ich habe mir das alles nicht angehört. Machen da so einen Rückblick sozusagen. Und ja, dann die letzte Sequenz sozusagen ist ein Foto von ihm. Unten auf der rechten Seite sieht man das Logo von LA Galaxy. Und dann sieht man, wie er lächelnd einen Vertrag hochhält. In sehr schlechter Fotoqualität und nicht dieses übliche Foto, was man sonst kennt. Irgendwie die Fotos, die so offiziell veröffentlicht werden, sondern er steht einfach vor irgendeiner Wand und hält ganz schlecht beleuchtet da den Vertrag hoch. Der Vertrag ist selbstverständlich gepixelt. Das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hatte. Aber mir ist an diesem Vertrag etwas aufgefallen. Und das ist sehr, das fällt sehr leicht auf, wenn man das Logo von LA Galaxy kennt. Weil nämlich, mich hatte etwas gewundert. Die Meldung war, John Doe wechselt zu LA Galaxy. Das ist von den Medien im Anschluss dessen, dass es halt dieses Foto dort von ihm gibt mit dem LA Galaxy Logo da unten und sie halt gesagt haben, dass sie nach LA ziehen, ist das sofort verkündet worden von sämtlichen Medien. Aber es hat mich ehrlich gesagt gewundert, weil LA Galaxy in meinen Augen kein Spieler wie Jim Dowie braucht, um sich zu verstärken.
Na, jetzt ist Jovelic weg. Natürlich brauchen die den jetzt.
Ja, genau. Und das, also fachlich hat mich das einfach irgendwie irritiert, was das für ein merkwürdiger Wechsel ist. Das ist ein Spieler aus Deutschland, den kennt man jetzt international so gar nicht. Der hat nur ein paar Bundesligaspiele gemacht, war jetzt nicht der allerauffälligste. Also Bundesligaspiele nicht mehr, sondern zweite Bundesliga. Und hat nicht so wahnsinnig viel Profi-Erfahrung. Und so ein Spieler holt ausgerechnet LA Galaxy sich dann. Das irgendwie, nee, das ist ein Widerspruch gewesen. Deswegen wollte ich ja diesen Vertrag sehen, um zu sehen, was steht da irgendwie. Und das Einzige, was man halt erkennen kann, ist das Logo. Und das Logo ist das Interessante, weil das Logo ist nicht das Logo von LA Galaxy 1, sondern es ist das Logo von LA Galaxy 2. Erkennt man daran, dass unten eine Spitze, wer das Logo von LA Galaxy 1 kennt, weiß, unten ist blau, wie halt die Farbe von LA Galaxy ist. Bei LA Galaxy 2 ist dort unten eine römische 2 zu sehen. Und das ist das Logo, was auf seinem Vertrag ist. In der Sekunde wusste ich natürlich, er hat da jetzt keinen MLS-Vertrag unterschrieben, sondern er hat einen Vertrag mit LA Galaxy 2 unterschrieben, was auch interessant ist, weil die jetzt erst vor kurzem bekannt gegeben haben, dass sie sich nicht mehr LA Galaxy 2 nennen, sondern sie bauen jetzt sozusagen ein Farmteam unter anderem Namen auf und haben ein ganz neues, anderes Logo. Aber gut, vielleicht hatten sie dann noch die Verträge rumliegen und haben es deswegen so gemacht oder vielleicht hat sich's auf merkwürdige Art und Weise überschnitten. Wir wissen es nicht. Die Tatsache ist halt schon irgendwie merkwürdig, dass da nicht das LA Galaxy 1 Logo drauf ist. Aber er tut halt so. Er hat nur diese Meldung gemacht und seitdem war dann quasi mehr oder weniger Ruhe. Außer zwischenzeitlich, wo er bei Instagram dann darum bettelte, dass seine Follower ihm einen Termin fürs Standesamt besorgen, weil er sonst Probleme mit seiner Familie bekommt. Die bekämen nämlich kein Visum, wenn sie nicht offiziell standesamtlich verheiratet sind. Also mussten sich da jetzt noch offiziell standesamtlich verheiraten lassen, um ein gemeinsames Visum oder Arbeitsvisum bekommen zu dürfen. Es dauerte einige Tage. Mehrere Medien hatten dann offensichtlich auch bei LA Galaxy dann schon mal nachgefragt, weil ja auch irgendwie die Fans misstrauisch geworden sind. Nee, nicht die Fans nicht. Die, was man ihnen sagt, ohne zu hinterfragen. Aber ein paar Menschen sind halt misstrauisch geworden, eben auch weil es fachlich irgendwie nicht so richtig stimmig ist, dass ausgerechnet so ein Spieler dazu LA Galaxy wechseln soll. Und dann war die Rückmeldung von LA Galaxy, ja, er ist für die zweite Mannschaft vorgesehen. Heißt also, nicht für die MLS. Wer sich so ein bisschen mit den Vertragsstrukturen von der MLS und der MLS Next Pro, wo die zweite Mannschaft ja spielt, auskennt, weiß, das ist kein automatischer Übergang. Also nur, weil er jetzt einen Vertrag für die zweite Mannschaft hat, heißt es nicht, dass er für die erste Mannschaft spielt, was auch irgendwie merkwürdig wäre, weil warum holst du dir einen Spieler ran, der wahrscheinlich auch schon ein paar Dollar kosten wird, der einen International-Slot braucht und packst ihn sozusagen auf deinen MLS-Salary-Cap und auf deinen International-Slot, wenn er gar nicht da spielen soll, sondern bei der zweiten Mannschaft spielen soll. Dementsprechend, ja, ist das irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, anders als die Meldungen von verschiedenen Medieninstitutionen, hat er keinen MLS-Vertrag und wird auch nicht der neue Spielpartner von Reus werden, sondern er hat halt einen Vertrag für die MLS Next Pro, wo er jetzt in einem Team spielen wird, wo das Durchschnittsalter, ich glaube, 19 ist. Die meisten Spieler dort sind 18, 19 Jahre alt. Der Jüngste, ich glaube, 13 oder 14. Ich glaube, 14. Und er ist mit 28 der Älteste. Die Fans mit den haben übrigens immer einen Punkt. Und das ist Neid. Man wäre neidisch. Und er soll sich dort erstmal fit machen, sozusagen. Und geht dann ins MLS-Team. Was sagt ihr zu dieser ganzen Geschichte?
Ja, ich würde mal sagen, viel Promo, viel Hype bringt mehr Klicks und mehr Klicks bringt mehr Kohle. Deswegen hat er wahrscheinlich auch den Vertrag oder hat er das Foto so verpixelt gemacht, weil er wusste, dass es halt das zweite Team ist. Aber natürlich, wenn er LA Galaxy und Marco Reus sagt, gibt es halt einfach mehr Klicks und mehr Kohle. Von dem her denke ich mal, reine Geldmacherei. Keine Ahnung, inwiefern sowas abgesprochen wird, aber LA Galaxy wird ihn wahrscheinlich auch unter anderem in Vertrag genommen haben wegen den Hype.
Was ich aber nicht mal glaube, übrigens. Weil LA,
was heißt,
LA Galaxy hat bis dato nichts zu ihm veröffentlicht. Normalerweise ist es ja so, wenn Teams beispielsweise Homegrown-Player bekannt geben oder wenn die denen einen Profivertrag geben und da heißt es noch nicht mal, dass die unbedingt MLS spielen müssen, sondern einfach nur einen Profivertrag. Selbst das wird immer alles schon verkündet. Aber zu ihm gibt es bis heute keine Meldung von LA Galaxy und auch nicht von der zweiten
Mannschaft. Die schämen sich halt für ihn.
Ich glaube, der ist halt so wahnsinnig unbedeutend. Der hat halt einfach nur einen Vertrag für die MLS Next Pro bekommen.
Ja.
Da wollen die sich mal angucken, wer ist der Typ, was kann der? Der hat ja schon ein bisschen da trainiert. Aber dann wollen die mal gucken, wie entwickelt er sich. Vielleicht hat er ja doch irgendwie Potenzial. Ansonsten stoßen sie ihn halt nach einem Jahr ab. Aber ansonsten scheint der so dermaßen unwichtig zu sein.
Ich glaube halt, der wird halt vorgestellt, also denkt auch nur bei Ventura oder so vorgestellt, jetzt nicht bei LA Galaxy auf den Medien, aber bei Ventura dann, wenn er halt in den USA mal endlich ist. Und dann gibt es halt ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ja, also von seinem Können oder von seiner Klasse her passt der auch in diese Liga mehr rein. Sag ich mal, wie in der MLS. MLS wäre nicht sein Niveau gewesen jetzt. Er ist jetzt einfach nicht dieser krasse Kicker, dass er sagt, dass man sagt, jo, er hat das MLS-Niveau. Vielleicht für ein paar Kurzeinsätze, aber vom Niveau her ist er bei Ventura besser aufgehoben. Dort wird er spielen und es ist halt, ja, keine Ahnung.
Aber
man kann es ehrlich kommunizieren eigentlich, finde ich, mit den Fans und einfach sagen, ja, ich bin da beim zweiten Team in LA, pipapo, ich weiß nicht, was drin steht im Vertrag, vielleicht haben die auch ausgemacht, dass er mal da mittrainieren darf oder so, aber jetzt das so zu kommunizieren, als würde er bei LA Galaxy beim ersten Team unterschreiben, ja, ist ein bisschen schwach, finde ich, muss nicht sein, naja. Aber sonst geht mir das Thema eigentlich auch ziemlich am Buckel vorbei, sag ich mal, weil, ja.
Mich hätte es an sich auch nicht interessiert. Mich hatte tatsächlich nur die Frage interessiert, wie kann es sein, dass ein solcher Spieler, der kaum Profi-Erfahrung hat, plötzlich einen Vertrag von LA Galaxy bekommt. Und nur deshalb hatte ich mir die ganze Situation mal angesehen.
Ja.
Aber ich würde sogar sagen, auch niveautechnisch ergibt dieser Wechsel für mich jetzt erst einmal keinen Sinn. Nur unter der Prämisse, dass er vielleicht darauf hofft, dass LA Galaxy ihn sich irgendwann dann tatsächlich in die erste Mannschaft holt. Was ich ehrlich gesagt nicht glaube, weil die haben in ihrem Kader von der Zweitvertretung, haben sie erheblich jüngere Spieler, die mehr Potenzial nach oben haben und mit denen sie besser und langfristiger arbeiten können. Warum, wenn du in den USA spielen willst, wogegen ja auch nichts spricht und hey, klar, ist doch cool für ihn und seine Familie, wenn sie Bock drauf haben, in LA zu leben oder in Kalifornien zu leben, sollen sie ja machen, es ist mir völlig egal. Aber warum denn ausgerechnet MLS Next Pro, also quasi die Jugendliga, wenn man es mal böse sagt, der MLS, anstatt USL Championship zum Beispiel. Da hätte es ja auch genug Teams gegeben und vielleicht hätte es da auch das ein oder andere Team gegeben, was Interesse an ihm hätte. Und von da aus hätte er sich ja dann auch nochmal für die MLS aufmerksam machen können.
Es wird viel über seinen Hauptberuf eben als Content Creator damit zusammenhängen. Einfach würde ich jetzt einfach mal schätzen, er wollte den Glamour und das ganze Zeug da, was da gibt, in LA mitnehmen. Und nimmt da halt dann die Spielpraxis bei der MLS Next Pro in Kauf. Ich denke mal, er hat jetzt immer die Ambitionen, mit 28 irgendwie Profi zu werden, sondern er will halt einfach irgendwo Fußball spielen, wo es cool ist, wo er sein Reichtum ausleben kann, sage ich mal. Und vielleicht hat er ja, weil er hat ja in Deutschland eine richtig fette Followerschaft, vielleicht hat er ja mit der LA Galaxy auch irgendwie so einen Vertrag gemacht, dass er dann sagt, er darf da irgendwelche Challenges mit den Profis machen und der filmt einfach ein bisschen, dass LA Galaxy vielleicht in Europa oder Deutschland mehr Aufmerksamkeit bekommt. Vielleicht, weiß es nicht.
Aber dann hätten sie ihn doch verkündet.
Ja, aber wahrscheinlich nicht als Spieler so, dass er als Spieler Aufmerksamkeit macht, sondern einfach so als Fußball-Challenges, dass er irgendwie sowas macht vielleicht oder einfach ein bisschen das Vereinsgelände zeigt oder das Stadion oder so einen Vlog macht oder so, keine Ahnung. So, weil als Spieler wird er
wird das nicht packen vom Niveau her. Ich glaube, da sind wir uns alles einig. Aber dass er halt einfach diese Aufmerksamkeit von diesem Verein nahelegt, indem er bei der zweiten Mannschaft spielt, dass man sagt, okay, er spielt bei uns in der zweiten Mannschaft, vielleicht kaufen die dann auch ein bisschen mehr LA Galaxy Merch und es gibt mehr Fans aus Europa oder so. Also das ist einfach mehr so diese Aufmerksamkeit über seinen Job im Internet liegt. Könnte ich mir halt vorstellen. Das macht für mich halt einfach mehr Sinn. Und dann sagt er, okay, dann spiele ich da bei der zweiten Mannschaft. Dann kann ich noch Fußball spielen, weil Fußball macht mir Spaß oder so. Und ich habe noch ein Niveau, das relativ annehmbar ist. I don't know. Aber das wäre jetzt so mein Guess, was ich mir vorstellen könnte. Vielleicht.
Wir werden sehen, dass wir ihn nicht sehen werden. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja.
Ich glaube auch nicht, dass er in der Nähe ist. Also wenn, es höchste der Gefühle, dass er mal für 5 Minuten irgendwo eingewechselt wird. Aber das war es dann auch schon wieder. Aber gut.
Und eine Elfmeter treten
darf. Oder das, genau. Dann hätte ich gesagt, Daniel, hast du noch was dazu?
Nein, ich habe nichts dazu. Aber ich glaube, Anna hat noch was zu NWSL.
Genau.
Genau, auch in der NWSL ist ja noch Pause, aber auch diese startet bald wieder. Und da ist auch einiges passiert. Unter anderem ist jetzt Gotham zu Atlanta United der NWSL geworden, weil die haben gefühlt einfach ihren ganzen Kader verkauft. Darunter auch sehr viele ihrer Superstars. Und das bricht mir einfach das Herz, weil gefühlt ist da kaum noch jemand im Kader. Heute haben sie verkündet, dass Purge ihren Vertrag verlängert hat. Das ist endlich mal eine gute Meldung. Aber ansonsten gab es wirklich erheblich viele Abgänge bei ihnen. Beispielsweise Crystal Dunn ist zu Paris Saint-Germain gewechselt. Und Jenna Knightswarmer ist zu Arsenal gewechselt. Es gab aber auch einen ganz anderen großen Wechsel. Der kam nicht von Gotham, sondern der kam von San Diego Wave und geht zu Chelsea. Dieser Wechsel betrifft Naomi Gimmer. Alle drei gerade eben genannten sind übrigens US-Nationalspielerinnen, deswegen erwähne ich sie. Und sie erzielte eine Ablöse von knapp über 1 Million Euro. Was bedeutet, sie ist damit der teuerste Transfer im Frauenfußball. Mal sehen, wo sich das hinentwickelt. Auf jeden Fall, Chelsea hat sich jetzt ganz gut ausgestattet. Sie haben ja auch noch Sam Kerr im Team. Und ich hoffe, dass sie sich von ihrem Kreuzbandriss, was glaube ich recht bald erholt, weil ich die beiden doch schon mal zusammen spielen sehen wollen würde. Und ja, ansonsten Sophia Hurt ist auch gewechselt zu Olympique Lyon. Und es gab noch einen Transfer, den ich ganz interessant fand, nämlich, ich weiß nicht, ob wir ihn schon angesprochen hatten, es kann sein, Lorena wechselt zu Kansas City Current. Das ist diese Torhüterin, die bei der WM oder bei den Olympischen Spielen, ich glaube, es war bei der WM, nicht besonders positiv aufgefallen war. Viel Zeitspiel und eine sehr extravagante Person, sagen wir es mal so. Das wird, glaube ich, ganz interessant werden, aber sie ist trotzdem eine sehr, sehr starke Torhüterin. Ansonsten gibt es künftig ein neues NWSL-Team. Dass der 16. Club in der Liga ist jetzt verkündet worden und dieser wird in Denver stationiert. Zuletzt waren 3 Orte zur Auswahl gewesen, Denver halt und außerdem auch noch Cleveland und Cincinnati. Sie mussten als Gebühr sozusagen, mussten sie 110 Millionen Dollar zahlen, um als 16. Team in die Liga kommen zu dürfen. Auch das ist natürlich ein Rekord. Und es gibt dann auch mal wieder nicht so gute Nachrichten. Es gibt 6 ehemalige Mitarbeiterinnen, die gegen San Diego Wave Klage eingereicht haben. Und diese Klagen beinhalten unter anderem Diskriminierung, sexuelle Belästigung und falsche Kündigung. Falsche Kündigung ist halt, wenn irgendwie kurzfristig irgendwelche Kündigungen rausgegeben werden und sich da nicht an Rechte und Formalien gehalten wird. Das ist das eine. Aber tatsächlich bei diesen sexuellen Belästigungsgeschichten und bei der Diskriminierung, da hat man schon ein paar Beispiele lesen können, die schon wieder sehr unangenehm sind. Das ist noch untertrieben. Zum Beispiel, eine dieser ehemaligen Mitarbeiterinnen erhielt von ihrem Vorgesetzten Penisbilder. Und anscheinend hatte sich darüber dann beschwert und daraufhin hat er sie einfach nicht mehr in Schichten eingeteilt. So, auf dieser Ebene bewegen wir uns da mal wieder bei den Beschwerden. Die NWSL ermittelt natürlich und ja, es wird auch den juristischen Weg gehen. Aber in dem Fall auch das leider keine so schöne Meldung mal wieder. Es gibt, wenn wir gerade beim juristischen Part sind, der US-Verband, darunter auch die MLS, stehen ja gerade vor Gericht, nämlich durch die NASL. Und diese klagte ja, weil quasi der US-Verband die MLS immer oder über Jahre hinweg bevorzugt hätte und ja, sie dementsprechend benachteiligt wurden. Da gab es jetzt ein Urteil. Mehr dazu sage ich aber gar nicht hier heute, sondern das hört ihr in der aktuellen Folge von Sideline, weil wir es da genauer analysieren. Das,
ja.
Das war's soweit.
Genau. Dann hört da rein, wenn euch das Thema interessiert. Und dann packt da Anne zum Rundumschlag aus.
Ja.
Sozusagen. Okay. Dann waren das die Themen für die heutige Folge.
Ich habe noch Kleinigkeiten.
Ja, okay.
Aktuell gibt es das Gerücht mal wieder, aber es scheint ein bisschen konkreter zu werden, dass der MLS-Kalender tatsächlich angepasst wird an den, wie man ihn aus Europa kennt. Gibt noch nichts Konkretes, aber scheinbar scheint die Liga jetzt doch Interesse daran zu haben. Das ist ja das, was die FIFA eigentlich immer wollte, dass auch die MLS auf den europäischen Kalender wechselt. Abwarten, ob es tatsächlich passiert. Im US Open Cup gibt es dieses Jahr wieder mehr MLS-Teams, die mitspielen. Darüber werden wir dann aber, wenn es wieder konkreter wird, denke ich, genauer sprechen. Und wir haben jetzt jemanden in der MLS, der ist geehrt worden, hat die Medal of Freedom bekommen von zu dem Zeitpunkt noch Präsident Biden. Wisst ihr wer?
Wenn du es sagst, dann habe ich es bestimmt irgendwo mal gehört. Bestimmt.
Brett Gosar.
Bestimmt Don Garber.
Ich weiß nicht, ob ihr von diesem Spieler schon mal gehört habt.
Oh, jetzt kommt's.
Messi.
Nee, sagt mir nichts.
Ja, der hat die Medal of Freedom bekommen. Das hat irgendwie auch für Irritationen in Fußballfankreisen gesorgt. Finde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen merkwürdig. Aber okay, seine Entscheidung. Und wir haben einen Spieler in der Liga, überlege ich gerade, oder hat er dich gerade weggewechselt? Ich glaube, er ist gerade weggewechselt. Im US Men National Team. So ist es korrekt. Der wird jetzt betitelt als Spieler mit Big Balls. Wisst ihr, wer das ist?
Nee.
Er wird übrigens von seinem eigenen US Men National Team Trainer so betitelt. Es handelt sich dabei um Diego Luna. Der hatte im Freundschaftsspiel, ich glaube, es muss ein Freundschaftsspiel gewesen sein, gegen Costa Rica, die ja dafür bekannt sind, dass sie sehr, sehr zart beseitete Fußballer sind und da immer alles sehr sauber läuft, hat er einen Nasenbeinbruch erlitten. Und trotz dieses Nasenbeinbruchs hat er weitergespielt und eine sehr, sehr gute Partie abgeliefert. Und er sah danach wirklich zerstört aus.
Diego Luna, mein Mann.
Der Mann mit den Big Balls.
Der wird mir was. Okay. Dann haben wir es jetzt für diese Folge.
Ja.
ja, ihr habt ein bisschen was zu hören nach der langen Pause. Dann, wie schon ein paar Mal angesprochen, gibt es dann in den nächsten Wochen die Kaderanalysen. Also bleibt gespannt. Freut euch drauf. Und dann würde ich sagen, besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen. MLS Supporters Germany auf Twitter und Instagram.
sowie US Soccer News auf Facebook und Box2Box auf ebenfalls Twitter. Unser Discord-Channel ist wie immer verlinkt. Und sonst würde ich sagen, ja, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis baldo, Ronaldo.
Tschö.
Tschüss.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur von meinsportpodcast.de. Die Ereignisse der letzten Zeit haben es noch einmal überdeutlich gezeigt. Es braucht nicht viel, um unsere Demokratie in ziemliche Schieflage und große Gefahr zu bringen. Schützen können wir sie nur gemeinsam und nur, wenn wir unsere Stimme erheben. Und deshalb bitten wir dich, werde Teil unserer Kampagne für die Demokratie und schick uns deine Stimme. Wir bitten dich dafür um ein kurzes Audio- oder Videostatement von maximal 40 Sekunden, in dem du den Hörerinnen und Hörern in unseren Podcasts und auf unseren Social-Media-Kanälen erklärst, warum sie wählen gehen sollten, warum es sich lohnt, die Demokratie zu verteidigen. Schick dein Audio oder Video bitte an info@podcastbu.de. Wir freuen uns auf deinen Beitrag und danken dir für deine Unterstützung heute und am 23. Februar.
Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus, der Chefredakteur der Podcastbude. Die Würde des Menschen ist unantastbar und das ist ein Grundsatz, mit dem ich aufgewachsen bin und an den ich weiterhin glaube und den ich übrigens auch meinen Kindern immer predige. Entmenschlichung, weder durch Taten noch durch Worte, darf niemals wieder salonfähig werden. Die Grundsätze der Demokratie, die müssen erhalten bleiben. Und deshalb gib der Demokratie deine Stimme. Bleib nicht leise, geh wählen, und zwar weise.